Heute in CT-Uplink, Trouble mit USB-C, Internet im Flugzeug und
Xiaomi Mi Mix.
Ja, ich sag das jetzt nicht. Kann das nämlich nicht sagen.
CT-Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink aus dem CT-Keller, beziehungsweise dem Erdgeschoss. Schwierig. Und heute habe ich mit dabei
Christoph Windeck, hallo.
Hannes Schirulla.
Urs Mansmann.
Und ich bin Jan-Kino Jansen und ich habe keine Brille auf. Ich muss einmal kurz darüber sprechen, weil ich echt viele Mails bekommen habe darauf. Ich hatte in der letzten Sendung auch schon keine Brille auf, weil ich nach der CES in Mexiko war, im Wasser stand und eine Killerwelle, ja, mit der ich nicht gerechnet habe, ganz ehrlich, hat mir meine Brille vom Kopf geballert. Und dann stand ich da erstmal wie bedröppelt und habe gedacht, oh, meine Brille ist weg.
Hast jetzt du nicht meine Brille weg? Spring Break verloren oder so?
Nee, aus dem Alter bin ich natürlich raus. Nee, es hatte tatsächlich nichts mit Alkohol und Party zu tun. Und ich stand einfach nur total entspannt im Wasser und es kam diese blöde Welle. Und eine Sache will ich auch nochmal ganz kurz erklären, weil da kamen auch einige Anfragen. In einer der letzten Sendungen stand dieses Objekt hier. Warte mal, wir können das ja mal einmal kurz in die Detailkamera halten.
Ja, ich mach schon.
Also wir können auch versuchen, reicht, das für die Zuhörer mal versuchen zu beschreiben.
Ja, mach das
doch mal. Das wird, glaube ich, auch lustig. Ach, verdammt. Also es sind zwei riesige Metallstäbe, die aufeinander zuzeigen und das Ganze ist ein Plastikkasten und dazwischen ist noch eine Glaskugel. Ja, ich glaube, jetzt kann man sich sehr gut vorstellen.
Ne? Das ist also eine Glasblase mit Metalldingern, Anschlüssen dran.
Und es ist in der Mitte ein bisschen verkokelt.
Ist in der Mitte ein bisschen verkokelt und zwischen... Ist das Anode und Kathode? Ja, genau, zwischen Anode und Kathode, ich habe jetzt ja schon erklärt, was es ist, sozusagen, nämlich eine Lampe, ist bestimmt ein Zentimeter. Also das ist ein relativ großer Abstand. Und das ist eine IMAX-Projektionslampe aus den Zeiten, als IMAX noch analog war. Und diese Lampe hat 15.000 Watt. Das finde ich schon relativ faszinierend. Läuft mit Starkstrom. Und muss wassergekühlt werden. Also auch, man sieht hier, dass es so ein bisschen verrostet ist hier an den Seiten. Da wird einfach Wasser dran angeschlossen und da läuft Wasser durch. Und die kommt aus dem IMAX-Kino im IMAX-Kino im Sony Center in Berlin, als das IMAX da noch die analog gewesen ist.
Das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
Es gibt noch das IMAX-Kino, aber es ist jetzt digital und die haben jetzt andere Technik, soweit ich weiß. Und ich habe denen diese Lampe aus den Rippen geleiht, die funktioniert nicht mehr, das ist eine alte. Aber ich fand die so cool, die ist einfach ein cooles Objekt. Und deswegen, weil uns manchmal Sachen fehlen, die wir hier, dekorieren. Genau, ihr könnt uns auch, es haben ja schon ein paar Leute uns manchmal Sachen geschickt von euch, die wir hier ausstellen können auf dem riesengroßen, wackeligen CT-Uplink-Tisch.
Ihr könnt also, uns auch eure alten Leuchtmittel schicken, offensichtlich.
Was?
Dann stellen wir die alle auf.
Ich nicht, dass wir eine Elektroschrott-Annahmestelle sein sollten.
Batterien nehmen wir auch.
Komm, das ist doch jetzt kein Elektroschrott,
nein,
oder?
Nein, das ist ja sehr hübsch, aber ich meine, es gibt auch sehr große, unhandliche Dinge, wie so alte Rechenzentrumsausstattung.
Das stimmt. Wir reden übrigens heute über das Heft 4.
Hat man bislang gar nicht gemerkt.
Nee, aber gar nicht gemerkt, genau. Ich finde, das ist ein sehr schönes Heft. Also das Cover gefällt mir ganz ausgezeichnet mit dem Android-Männchen, was das den Google-Ballast verliert, sozusagen. Und wir reden jetzt erstmal mit Christoph über den sogenannten Zweit-Titel da unten. Mhm. Das geht mit USB-C,
genau.
Aber du willst ja wahrscheinlich auch vor allem darüber reden, was nicht geht. Ne? Du hast da interessante...
Eigentlich ist die Idee ja gut von USB-C. Ne? Das ist ja eigentlich eine tolle Idee und es geht ja eigentlich darum, dass man viele Anschlüsse am Notebook, also ich kann das eigentlich auch mal zeigen.
Wenn genau, erklär doch einmal ganz kurz nochmal für alle, was ist eigentlich nochmal USB-C?
Genau, also ich kann ja mal hier dieses Notebook, wo habe ich es? Hier, da habe ich mal alle Anschlüsse, die da sind und das sind so die klassischen Buchsen. Hier geht das Netzteil rein. Hier ist, daneben ist HDMI, ne? Also das kennt man vielleicht auch. Das ist so der Stecker, sieht man von Ihnen? Ja, also für einen Display-Anschluss könnte ich hier reinstecken, ja.
Also Christoph, für die Zuhörer, ja. Christoph hält gerade ein Notebook in die Kamera und man sieht die Buchsen.
Genau, also man sieht die Buchsen. Daneben ist die klassische USB-A, Typ-A-Stecker, also dieser viereckige, etwas gröbere, den man schon seit vielen Jahren kennt, hier in USB-3-Ausfertigung.
Das und erkennt man übrigens an dem blauen, habe ich neulich erst. Das wusste ich vorher noch gar nicht.
Stand auch in CT. Hier ist die Klinkenbuchse für einen Kopfhörer und all das ersetzt jetzt eben dieser neue Anschluss, der hier witzigerweise auch noch dran ist an diesem Notebook. Das ist USB Typ C und da möchte ich gleich eine Besonderheit zeigen. Ich weiß nicht, sieht man die Buchse genau? Also die ist etwas kleiner als das USB-A und man kann den Stecker hier in beide Richtungen reinstecken. Das ist das Tolle. Das wurde ja als quasi, wie soll man sagen, der Stein der Weisen gefeiert, dass man jetzt den Stecker in beide Richtungen reinkriegt.
Wie viele Unfälle da früher passiert sind.
Wie viele Unfälle, ja. Also Leute haben also Jahre ihres Lebens verloren.
Leute, es nervt doch.
Genau.
Sagt ihr jetzt, dass es doof ist?
Es ist praktisch, es ist cool, dass
es
dabei ist.
Also es gab ja diese lustige Diskussion, dass Apple das quasi erfunden hat mit ihrem Lightning-Anschluss. Mhm. Es ist allerdings so, dass die Schuko-Steckdose schon seit vielen Jahren das eigentlich auch ganz überzeugend leistet. Ja, wie auch immer, der springende Punkt ist, dieses USB-C heißt zwar USB-C, aber es überträgt eben auch Bildsignale. Eben HDMI, also eigentlich DisplayPort, kommen wir vielleicht später noch zu, aber HDMI kann man auch rauslassen. Es kann auch die Klinkenbuchse ersetzen. Das ist eigentlich, wenn man technisch Bescheid weiß, schon länger trivial, weil per USB kann man ja USB-Audio machen.
Genau.
Die Besonderheit ist aber genau wie bei diesem Lightning, bei dem neuen iPhone 7, dass da dann der Sound auch analog rauskommen kann aus dem USB-C. Ah, ja, einfach, das ist im Grunde eine Konvention, wie diese Pinökel beschaltet sind.
Klar. Ja, deshalb gab es ja auch bei DVI sogar schon, dass da der Ton drüber gegangen ist.
Und aber digital. Hier kommt er, also hier könntest du dann direkt eben.
Da kommt analog wirklich genau dasselbe Signal raus wie bei der Klinkenbuchse.
Genau, wie bei der Klinkenbuchse. Du brauchst halt
nur einen passiven Adapter. War das bei DVI nicht auch mal so?
Nein, okay, ich meine nicht. Okay. Und vor allem eben, es geht auch Strom rein ins Notebook. Mhm. Ja, das heißt, die Netzteile haben eben auch USB-C. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob man es hier wieder erkennen kann. Der Stecker ist halt wirklich ganz kompakt.
Ja, hat denn das Netzteil jetzt eine Breakout-Box?
Das ist ja ganz egal, wie das Netzteil erstmal ist. Erstmal ist wichtig, es geht alles über dieselbe Buchse und es braucht eigentlich auch nur noch diese Buchse und die anderen eben nicht mehr.
Naja gut, aber was, wenn da Strom rein soll und ich irgendwie, keine Ahnung, meine Maus anschließen will?
Ja,
oder?
Da sind wir ja jetzt genau bei dem weitergehenden Problem. Also schön wäre natürlich mehrere USB-C-Buchsen. Ja. Damit geht die Verwirrung schon los. Mhm. Und wir wissen ja, das erste MacBook, was das halt so prominent hatte, dieses 12-Zoll MacBook, das hatte eben nur noch eine Buchse.
Da ging die Leute sehr los. Drüber, haben die Leute sich sehr drüber gefreut.
Wenn man zum Beispiel eine Präsentation machen möchte oder eben länger dran arbeitet, möchte man Laden und eine Maus haben, sagt Apple natürlich, ist heute alles wireless, Bluetooth und so weiter.
Aber Display fängt ja schon an, dass, also normalerweise hast du ja keine Maus mit USB-C momentan.
Genau.
Ist ja auch kaum.
Genau.
Na gut, aber Display.
Ich würde es vielleicht gerne, dass wir das der Reihe nach machen. Es gibt natürlich selbstverständlich Adapter. Ja, das ist das Tolle. Jetzt habe ich also ein super schnackes Notebook und jetzt schleppe ich irgendwelche Adapter mit. Mhm. Hier ist mal einer original von Samsung. Der kostet bei Samsung auch leider 55 Euro. Und da kommen jetzt die drei Buchsen wieder raus, die ich eigentlich haben wollte. Mhm. Also USB, HDMI und nochmal USB-C. Und dieser USB-C-Anschluss hier, der wäre der, wo ich jetzt mein Netzteil reinstecke. Mhm. Und das, von unten fließt dann der Strom durch diesen Adapter hier hinein.
Kinders, ist das kompliziert.
Jetzt kommt die nächste Verwirrung. Mhm. Bei diesem Notebook ist es so, dass dieses zwar einen USB-C-Anschluss hat, aber der gar nicht zum Laden funktioniert.
Ja? Mhm. Woher weiß ich das?
Ja, da kann man jetzt, und das ist jetzt ein ganz großes Voodoo, ob wir das abgebildet kriegen. Hier sind winzige Symbole drauf und jetzt muss man halt wissen, dass das bedeutet, hier kommt nur USB raus. Flach?
So? Oh, das ist dieses das gibt es ja schon immer. Das ist ja das allgemeine USB-Logo.
Aber dieses Kabel zum Beispiel zeigt jetzt an, dass es auch super Speed übertragen kann und hat deswegen mit 10 Gigabit, also USB 3.1, Super Speed Plus. Da aber ist hier so eine kleine 10 drauf. Sieht man das? Ja, genau, da ist so eine kleine 10 drauf.
Zwischenfrage mal kurz. Das heißt, dass wenn ich einen USB-C-Anschluss habe, es nicht heißt, dass ich USB 3.1 habe?
Ja.
Okay. Und das heißt, aber ich kann sich daran laden.
Die ersten Leser haben schon rumpenibelt im Forum und mir erklärt zu dem Editorial, dass das ja heute USB 3.0 sei deprecated, also das gilt nicht mehr, ist obsolet. Mhm. Jetzt sagt man nur noch USB 3.1 Gen 1 und das wäre Superspeed und USB 3.1 Gen 2. für Superspeed Plus. Mhm. Das ist natürlich totaler Kokolores. Ich meine, es gibt ja weiterhin USB-3-Hubs. Mhm. Wenn ihr jetzt nicht, da kommen ja jetzt nicht Leute und rubbeln da neue Aufkleber drauf und sagen, das ist jetzt ein USB 3.1 Gen 1 Hub. Und diese ganze Verwirrung kommt noch dazu. Also es ist schon schwer rauszukriegen, was kann welche Buchse. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass alles mögliche Zubehör verkauft wird, zum Beispiel unter dem Namen, also sowas hier mit dem Typ-C-Anschluss, dann als USB 3.1 verkauft wird. Mhm. Weil das ist quasi gleichzeitig standardisiert worden. Und viele Hersteller kriegen das auch nicht so richtig auseinander, beziehungsweise wie wir das ja wissen bei Amazon, also in den großen Wuselläden oder eBay oder auch in den Preisvergleichern, halt sich jetzt aussuchen, nennen sie das USB 3.1, nennen sie das Typ C, manche, viele, also USB 3.1, muss man auch mal nochmal dazu sagen, geht auch ohne den Typ C-Stecker. Das ist manchen Leuten auch nicht klar, das geht auch über den Typ A-Stecker. Das hängt vor allem von den Geräten ab.
Hat der dann eine spezielle Farbe, so wie USB 3?
Mit naja, das mit der Farbe ist ja so. Dell zum Beispiel, HP nutzen gar nicht bei allen PCs diese blaue Färbung der Buchse. Ich kann das auch gleich mal zeigen hier bei...
Warum auch? Das wäre viel zu eindeutig.
Das wäre viel zu eindeutig, ne? Genau, da steht dann ganz klein eben dieses SS für Superspeed drauf. Ja, und das ist, also kann ich nur mit meiner Gleitsichtbrille sehen. sonst
nee, aber es ist ja auch,
also für ältere Leute schon super.
Diese Firmen sind ja auch nicht gezwungen, diese Deklaration da drauf zu schreiben.
Nein, oder? Es ist niemand zu gar nichts gezwungen. Das ist ja genau das, was wir kritisieren. Genau. Man hätte da Zertifizierungen machen können zum Beispiel, dass es auch als erstes mal überhaupt funktioniert. Mhm. Ja? Denn es gibt natürlich wie üblich im PC-Markt alle möglichen Bugs, Pleiten, Pech und Pannen.
Na klar.
Das heißt, der Hammer ist ja der, was wir in unseren Messungen festgestellt haben, dass eben dieser Stecker, jetzt kann ich ja bei dem Stecker nicht mehr sehen, wo oben und unten ist. Nee. Also bei USB früher, Typ A, da war ja immer das Ärgernis, man musste den Stecker eben in verschiedene Richtungen reinstecken. Ja? Mhm. Aber es gab wenigstens bei vielen Geräten so eine kleine Kennzeichnung. Also bei den Kabeln war oben so eine Prägung drin.
Genau.
Und dann konnte man sich das ein bisschen merken, konnte man hinterm PC auch nicht sehen. Ja. Jetzt gibt es aber keine Markierung mehr. Mhm. Und der Brüller ist, dass manche von den Adaptern doch nicht in beiden Steckrichtungen funktionieren. Und das geht dann immer irgendwas nicht. Entweder geht's Laden nicht oder es geht die Superspeed-Übertragung nicht. Ja. Jetzt gibt es auch so tolle Sachen wie Monitore, die gleichen USB-C-Anschluss haben, was eigentlich total cool ist. Mhm. Das heißt, der Monitor hat auch ein Netzteil drin, was auch das Notebook lädt. Mhm. Und dann würdest du das alles mit einem Rutsch über ein Kabel anschließen, wie eine Dockingstation, die dann da komplett in den Monitor eingebaut ist.
Geht aber nur in der einen Richtung.
Cool. Ja. Nein, das ist nicht das Problem. Also das ging in beide Richtungen. Aber zum Beispiel, wenn das Notebook höhere Ladeleistung zieht, das soll ja USB-C auch können, da wurde auf einmal das Display dunkler. Weil dann kam so eine Fehlermeldung und sagte, ja, also nur bis 30 Watt, die das Notebook kriegt, kann der Monitor die volle Helligkeit. Ja, danach geht's runter. Oder man schließt den Monitor an, der kann zum Beispiel DisplayPort Daisy-Chaining, man kann auch einen zweiten Monitor anschließen. Ja, also du sagst, ja klar, ich weiß nicht, wie viele Leuten auf der Welt das überhaupt klar ist. Das geht ja nur mit manchen Monitoren.
Ja, ja.
Genau.
Ja, ja.
Und dann braucht das aber mehr Bandbreite, weil das muss ja jetzt zwei Monitore versorgen. Dann fällt aber der USB-3-Hub in dem ersten Monitor aus, weil dafür nicht genug Leitungen in dem Kabel sind. Ja? Das heißt, plötzlich hast du keine Eingabegeräte mehr. Wenn du das tolle Feature genutzt hast, dass du ja deine Tastatur und Maus mit Kabel oder den Funkempfänger in den Monitor gesteckt hast, der sollte ja die Dockingstation sein. Ja, es ist eigentlich, also es war gut gemeint, ja, wie sagt man so schön.
Aber wir wollen ja nicht nur den Teufel an die Wand malen, sondern wir wollen ja jetzt auch rausfinden, warum ist denn das so? Hätte man das nicht einfach besser spezifizieren können? Oder?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke Zertifizierung, das heißt, man hätte also wirklich mal sagen müssen, das ist ja das, was Apple mit Thunderbolt im Grunde macht. Da ist ja sehr schade, dass sie bei Thunderbolt leider bis heute nicht veröffentlichen, wie es eigentlich genau geht. Also es gibt keine Datenblätter zu Thunderbolt. Aber Apple sagt halt, wir geben nur Geräte frei, die eben bei uns sozusagen im Testlabor waren, die das nachgewiesen haben, dass das alles funktioniert. Dann hätte man natürlich so die Stecker zum Beispiel farbkodieren können oder sowas. Ja, statt also winzige Symbolchen drauf zu machen, hätte man natürlich sagen können, der Stecker kann das. Oder eine Software-Tool entwickeln, wo man sagt, du hast übrigens Folgendes. Ja. So ist es so, es gibt sogar von diesen Kabeln welche, die sind nur zum Laden gedacht, die können zum Beispiel nur USB 2.0. Ja, das ist nicht weiter schlimm zum Laden.
Also ich habe auch schon USB, also USB-Standardkabel, wie nennt es, USB-A-Kabel gesehen, mit denen ich keine Daten übertragen konnte.
Na klar,
genau. Also das gibt es auch alles.
Das gibt es auch alles, genau.
Was ja auch sehr praktisch sein kann,
genau,
wenn du das irgendwo an fremde Geräte anschließt.
Das stimmt, als Sicherheitsfeature, hast du recht. Aber was ich zum Beispiel hier jetzt nicht verstanden habe, du hast jetzt gerade hier diese Markierung gezeigt mit USB-Superspeed.
Ja.
Soweit okay, aber kann ich denn auch irgendwo dran sehen, ob das Kabel und das Gerät Ladestrom über USB annimmt, also ob ich das laden kann? Oder gibt es da auch ein Symbol dafür?
Genau, da gibt es auch ein Symbol dafür. Das haben wir in der CT auch abgebildet. Ich hatte extra mal diese Latte an Symbolkombinationen, die es gibt. In dem ersten Artikel ist das auf der... Das sind viele. Ja, genau, das ist das Problem. Ja, es gibt also, wir können es mal vielleicht in die Kamera. Ja,
das kann man nicht gut erkennen, Christoph, glaube ich. Das kann ich ja nicht mal mit bloßem Auge richtig sehen.
Das Problem ist, dass es halt gibt... Kabel, die nur USB 2 können oder Buchsen, das gilt auch für die Kabel. Mhm. Es gibt welche, die können also USB 3, wie wir ja schon gesagt haben, USB 3.1
Generation
Gen 1 oder eben Gen 2, das sind dann die 10 Gigabit Sekunde. Ja? Mhm. Und dann können die also mit DisplayPort haben, also mit Grafikausgang. ohne DisplayPort, mit DisplayPort.
Mit Power Delivery,
und ohne Power Delivery. Mit Power Delivery. Mhm. Das heißt, es gibt also eine Irrsinnskombination an verschiedenen Funktionsumfängen, die die Dinger haben können. Und das ist tatsächlich auswendig? Unglaublich verwirrend.
Ach, und mit Power Delivery ist, wenn das USB-Logo so auf so einer Batterie
genau, drauf ist. Genau, dann ist so eine kleine Batterie da abgebildet. Ja.
Ah. Ja. Und das muss dann auf dem Kabel und auf den Geräten drauf stehen.
Moment, das ist noch komplizierter. Also 5 Volt können die immer.
Aha, okay.
Und auch 1,5 Ampere. Mhm. Also das sind 7,5 Watt. Das ist so das, was bessere Netzteile heute zum Tablet-Laden auch schon
können. Klar.
Bei USB Power Delivery ist ja die Idee, dass man richtig dicke Notebook-Akkus laden kann mit bis zu 100 Watt Ladeleistung. Mhm. 100 Watt kann man nicht mit 5 Volt, also man kann das natürlich schon, dann brauchst du sowas wie hier bei deiner Lampe. Ja. Ja. Es ist natürlich, also ne, ich weiß nicht, wer das alles im Kopf hat, also P ist U mal I, also die Leistung ist die Spannung mal der Strom. Mhm. Das heißt, für bei 5 Volt müsste ich 20 Ampere durch das Kabel prügeln, um 100 Watt hinzukriegen. Das heißt, man macht es umgekehrt, das Gerät, das Notebook sagt, ich kann übrigens auch 12 Volt oder 20 Volt, gib mir doch mal das. Mhm. Und dann reichen ja bei 20 Volt nur 5 Ampere. Mhm. Ja. Was heißt nur 5 Ampere für so einen Stecker? Der ist zwar dafür ausgelegt, aber das geht wieder nur mit Spezialkabeln. Das sind sogenannte Electronically Marked Cable. Die haben einen Chip eingebaut, der sagt, ich darf übrigens diese 5 Ampere. Das ist nochmal komplizierter. Der springende Punkt ist natürlich, diese Spannung darf natürlich das Netzteil nicht einfach hochdrehen. Ja, wenn da noch ein anderes Gerät dranhängt, das nicht für 20 Volt ausgelegt ist, dann explodiert es einfach sozusagen. Also nein, es ist dann einfach kaputt. Deswegen, also dieses Verfahren ist allerdings überhaupt nicht neu. Das kennen Smartphone-Besitzer von Qualcomm QuickCharge. Ja. Das macht es ganz genauso. Da gibt es auch so kleine Diagnosetools. Das ist ganz witzig. Die zeigen dir dann, da laufen jetzt übrigens 12 Volt oder 20 Volt rüber. Das ist schon okay. Also dieses Konzept, das kann man nicht viel anders machen, wenn man das über ein Kabel machen will. Und diese Docking-Idee finde ich eigentlich auch gut. Mhm. Das Problem ist ja nur, es ist so fisselig und verwirrend. Vielleicht hätte man einfach ein paar von den Sachen weglassen können und sagen, alle Kabel, die das können, müssen auch das können.
Naja, vor allem, es geht ja nicht nur darum, du hast gerade gesagt, das Notebook kann einige Sachen nicht. Das heißt, es ist ja nicht nur das Kabel, was Sachen kann oder nicht kann, sondern es kann dann auch, also beim Handy ist es ja so, dass auch das Netzteil unterschiedliche Sachen kann. Das Gerät selber kann unterschiedliche Sachen. Beim Kabel, denke ich, da wird es wahrscheinlich so Edelkabel geben, so mit alles. Kabel
klar,
mit alles.
Die gibt's, Kabel mit alles gibt es ja. Und aber du musst natürlich so, wenn du alte Kabel hast oder deine Kabelkiste da durcheinander krustelst, die sehen ja alle
keine
gleich
USB-C.
Aus.
Ich habe ja eh keine USB-C.
Nein, noch nicht. Das USB-C kommt ja mit Druck, also das kann der Hannes bestimmt bestätigen, immer mehr.
Wir sehen das ja hier auch.
Smartphones haben das. Die zum Beispiel übertragen üblicherweise kein Superspeed, also noch nicht mal Superspeed, sondern bloß 2.0, weil die Chips da drin eh nicht schnell genug sind für Superspeed. Also das ist auch kein großer Schaden dann. Ja? Aber die ganze Sache geht auch bei den Netzteilen weiter. Das ist ein bisschen, ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass es Leute gibt, die jetzt erwartet haben, mit USB Power Delivery kommen Standardnetzteile für alles. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das so eine Erwartungshaltung ist. Also wir vermuten, dass USB-C im nächsten Schritt auch von der EU und als Standardnetzteil spezifiziert werden wird.
Ja, klar, also hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass ich irgendwie so ein iPad-Netzteil oder so, das hat ja auch was hat so ein iPad-Netzteil?
20 Watt.
Ja, 20
aber,
Watt.
Aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte.
Ja. Ich glaub,
die haben ja wieder einen eigenen Ladestandard und so weiter.
Gut, also, aber eigentlich ist mir schon klar, aber wie gesagt, das ist relativ powerful und das kann ich dann theoretisch auch.
Ja, Moment, das Notebook, würde ich ja gerne sagen in dieser Sendung auch. Es ist nicht so weit, also an alle, die sich darauf freuen. Das ist so, derzeit ist, vermutlich wird USB Power Delivery 3.0 der Standard, der erste Standard werden, der überhaupt universell funktioniert.
Das heißt, es gibt Notebooks, die das können,
Ja.
aber ich brauche dann ein bestimmtes Netzteil, dafür, mit dem ich, also ich kann dann universelle Kabel benutzen,
Notebook aufzunehmen? Das ist noch verwirrender. Die Netzteile müssen nicht alle dasselbe können. Also ja. Es gibt dann Netzteile, die sind so schwach, dass wenn das Notebook läuft, sie es nicht laden können.
Okay.
Ja? Und es gibt Netzteile, die sind stark genug, aber zum Beispiel HP schaltet das im Moment bewusst ab. HP Notebooks lassen sich im Betrieb nur an Netzteilen laden, die eine bestimmte Kennung haben. Die haben zwar genau denselben Stecker. So ein
Kopierschutz sozusagen da drin.
Nee, das ist eigentlich gedacht, weil die im Moment noch dieser ganzen Geschichte misstrauen. Mhm. Und da kommt ja natürlich auch viel Billigzeug auf den Markt. Die können das nicht alles qualifizieren und sagen halt, sicherheitshalber wird die höchste Ladeleistung nur mit ihren eigenen Netzteilen derzeit freigeschaltet. Das führt
weil
halt
sie nicht
dazu,
so ein Branddebakel wie Samsung haben wollen.
Ja, brennen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ja, es kann schon zu Überlastungen führen. Ja, aber und also im Grunde, das ist sehr, sehr ärgerlich für die Kunden, aber ich habe schon ein gewisses Verständnis aus Sicht der Hersteller. Ich frage mich dann allerdings, warum nimmt man dann den C-Stecker, wenn es sowieso nicht funktioniert? Ja, also dann hätte man natürlich auch den klassischen Stecker verwenden können. Mhm. Das ist ein bisschen blöd, weil so der, wenn man also in 3 Jahren so ein Netzteil in der Grabbelkiste findet, oder so ein Notebook halt hat und kauft ein Ersatznetzteil, da ist der Stecker, das muss doch gehen. Und es gibt auch keine vernünftigen Fehlermeldungen. Ja, es könnte ja was aufpoppen, wo dann steht, nein, das findet man dann irgendwo auf Seite 378 von der Bedienungsanleitung, dass es daran liegt. Das ist ärgerlich.
Du testest ja Handys hier oder so ein Smartphone, du hast ja auch schon länger mit USB-C zu tun.
Genau,
hast du auch schon solche Nervmomente damit gehabt oder hat das bei dir bisher alles gut funktioniert?
Ja, also du weißt halt nie, welches Netzteil, mit welchem Kabel, wie schnell das Handy lädt halt. Ne? Also ich hab ein iPhone und habe dafür extra ein iPad-Ladegerät gekauft, weil das wiederum viel, viel schneller als das iPhone-Netzteil lädt.
Ich glaube übrigens auch, dass 20 Watt ist, das iPad.
20 Watt, ist, genau. Das moderne ist 20 Watt.
Ach so, das allermeiste.
Okay. Genau, wichtig, es so gab ein einen 15er, glaube ich, davor. Genau. Und aber das ist halt so das Dickeste, was du kaufen kannst eigentlich für so eine Mobilgeräte. Aber es lädt einige Handys sehr, sehr langsam, weil die sich halt nicht verständigen können und dann halt auf 500 mA, glaube ich,
genau,
zurückfallen.
Ganz zurückfallen auf 2,5 Watt, das dauert ewig. Ne?
Genau. Und es gibt manche Geräte, die überhaupt nicht wiederum an dem iPad-Netzteil laden. Zum Beispiel ein PlayStation-Controller, der hat ja auch ein Micro-USB.
Genau.
Der fängt da gar nicht erst an zu laden.
Ja, das ist mir auch schon warum aufgefallen. Auch immer. Ja. Das, also den PlayStation-Controller kann ich nur an der PlayStation
laden.
Ja. Und dann habe ich habe ein Handy, was mir immer anzeigt, wie lange es dauert zu laden. Ja. Ne? Da steht dann noch, keine Ahnung, 2,5 Stunden oder so. Und ich habe mal ausprobiert, 4 unterschiedliche USB, also wir reden jetzt von USB-Typ
ohne
A.
C.
Genau. 4 USB-Kabel ausprobiert und die Zeit war bei jedem Kabel unterschiedlich.
Ja.
Und zwar richtig unterschiedlich. Ja. Bei dem einen war es 1,5 Stunden und bei dem anderen waren es 4 Stunden oder so. Das heißt, also das Problem ist eigentlich ein altes, nur dass alle gehofft haben, dass das Problem jetzt mit USB-C sozusagen mit einmal aus der Welt ist, ist es natürlich noch ein bisschen heftiger geworden, weil mit diesem, hast du es denn auch schon mal gehabt, dass Handys langsamer oder schneller laden, je nachdem wie rum?
Oder muss ich sagen, das habe ich noch nie ausprobiert. Da wäre ich nicht auf die Idee nicht gekommen.
Weil also die, es ist so, bei diesen Adaptern hier gibt es ein besonderes Problem.
Ja.
Aber ist vielleicht jetzt auch zu technisch. Also der Witz ist, die Buchse ist eigentlich so gemacht, die hat 24 Kontakte und davon sind einige spiegelsymmetrisch angeordnet.
Aber nicht alle wahrscheinlich.
Ja, genau. An manchen muss es ja erkennen, wie rum es drinsteckt. Ja? Aber für den Strom ist es ziemlich trivial, da liegen die einfach so gegenüber, dass das eigentlich klappen müsste. Also da muss der Hersteller schon eine Menge im Kabel verbockt haben. Achso, das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Dieser eine Google-Mitarbeiter hat ja bei Amazon Kabel bewertet und es gibt sogar Kabel, die dazu geführt haben, dass sein Gerät zerstört war.
Ja.
Ja, also Billigkabel, muss man sagen, von No-Name-Herstellern. Und also da ist keine aufwendige Umschaltelektronik jetzt erstmal nötig, weil es geht hier nur um ein mechanisches Verdrehen dieses Steckers. Das ist bei diesen Adaptern völlig anders. Die Adapter brauchen aktive Chips, die diese Kabelzuordnung umschalten müssen. Und das ist tatsächlich ganz schön kompliziert. Da hat der Kollege Florian Müßig hier auch einen Artikel in dem Heft. Also wen das interessiert, der hat da einige Schaubildchen drin, was alles umgeschaltet werden muss, damit das überhaupt klappt mit dieser Wendung. Das heißt, für Strom ist es nicht so ein Drama. Unterschiedliche Kabellängen, das war schon immer so. Es kann, die Übergangswiderstände können anders sein. Das Kabel kann einfach zu dünn sein. Man hat es mal zu stark geknickt. Das kann also auch schon an solchen trivialen Sachen liegen. Und die gab es schon immer. Ja, also das kann man jetzt USB nicht in die Schuhe schieben. Also
Kollege Lutz Labs, der hat vor 3-4 Jahren hat er mal Micro-USB-Kabel getestet und da waren auch massive Unterschiede.
Ja.
Allein bei den Kabeln.
Genau.
Okay, fein. Übrigens in dem Heft auch, wir haben jetzt viel über Strom geredet, in dem Heft gibt es auch einen unterhaltsamen Test vom Kollegen Michael Link dieses Geräts, das heißt Pavlok. Können wir auch mal in die Detailkamera halten. Das ist also ein kleines Wearable-Armband mit einem, du kannst auch mal dieses Metallteil rauspökeln, wenn du magst.
Ja.
Da ist so ein Metallblock drin, der ist so groß wie zwei Stück Würfelzucker nebeneinander, ziemlich schwer. Und der Name Pavlok deutet es schon an. Es ist also ein, es soll den Pavlovschen Reflex sozusagen ansprechen. Das heißt, wenn ich diese Armband umhabe und irgendwie mir meinen, keine Ahnung, Muffin-Konsum abtrainieren will und immer wenn ich Bock auf einen Muffin habe, dann drücke ich da auf den Knopf und gebe mir einen Elektroschock, so dass in meinem Gehirn sozusagen die Information verdrahtet wird, Bock auf Muffin ist mit negativer, mit einem negativen Gefühl, nämlich mit einem Elektroschock verknüpft. Das ist total bescheuert. Also das da haben sich auch viele bei uns drüber aufgeregt, weil wir, ach, diese blöde Selbstoptimierung immer aus dem Silicon Valley und genauso in diese Kerbe schlägt das auch. Wir fanden es aber zumindest unter technischen Gesichtspunkten ganz interessant, weil man auch if this then that mappen kann. Das heißt, ich kann theoretisch sagen, wenn ich länger als eine halbe Stunde auf Facebook bin, dann kriege ich auch eingewischt. Mhm. Und das ist hier auch im Heft, das haben wir jetzt als richtiges Thema hier jetzt zeitlich nicht mehr in die Sendung bekommen, weil wir so viele spannende Themen
haben. Ja, was willst du darüber auch lange diskutieren? Also
auch der Michael Link hat interessante Sachen darüber
ausgefunden. Das ist schon klar, aber ich weiß nicht, also ich glaube, das ist stark Geschmackssache, ob man sowas gut oder schlecht findet. Ich meine, ich habe es auch gelesen, weil das ist ja spannend.
Aber, ja.
Ich meine, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich so ein Ding umbringt.
Genau, aber wie gesagt, das steht alles in CT. Und was auch noch in CT steht, ist Urs Artikel über Internet im Flugzeug. Ich hoffe, du hast ganz viele Dienstreisen machen dürfen, um das richtig in der Praxis ausprobieren zu dürfen.
Eine einzige, weil in der Praxis läuft es noch nicht. Es gibt, glaube ich, eine Basisstation in Südwestengland im Moment, die schon läuft. Und wo, es gibt auch ein Flugzeug, das damit ausgerüstet ist, das dann dort Testflüge macht. Aber ansonsten wird es im Moment im Labor getestet. Das heißt, die haben da zur Nachbildung, da wird dann die Verzögerung, Signal, Schwankungen und so weiter, wird alles von einem Simulator generiert. Doppler-Effekt durch die Geschwindigkeit und so weiter.
Aber das gibt's doch schon. Also ich war doch schon oft im Flugzeug, auch gerade auf Langstreckenflügen.
Ja, das ist ein neues System. Internet im Flugzeug ist keine neue Erfindung, bisher läuft es über einen Satelliten. Mhm. Und das, was jetzt neu ist, ist, dass sie in ganz Europa ein LTE-Basisstationsnetz aufbauen, speziell für Flugzeuge, um die mit schnellem und Internet mit ganz niedriger Latenz zu versorgen. Da ist die Antwortzeit interessant.
Das heißt, die Antenne ist jetzt unten am Flugzeug statt oben auf dem Flugzeug.
Unten und oben.
Das ist
Das ist ganz spannend. Das ist ein kombiniertes System, das auf einem Frequenzbereich arbeitet und gleichzeitig terrestrisch und Satelliten abdeckt.
Ah, interessant. Und was benutzen die Airlines im Moment? Die benutzen ganz spezielle
Satellitensysteme. Die sind halt entsprechend teuer, wenig leistungsfähig, weil die Satelliten eben nicht unendlich Bandbreite zur Verfügung haben und mit hohen Latenzzeiten, einfach durch die Entfernung. Wenn ich einen geostationären Satelliten benutze, habe ich eine halbe Sekunde Antwortzeit und das macht alles ätzend langsam.
Ah, okay, das ist mir noch
gar nicht. Der Uplink funktioniert auch über den Satelliten, ja?
Up- und Downlink über den Satelliten,
okay, ja. Es gab doch früher, glaube ich, auch, konntest du auch zu Hause Internet über Satellit, aber da ging dann der Uplink über die ISDN-Leitung oder sowas. Ne?
Sowas gab es analog
Modelle. Ja.
Da gab es alle möglichen Konstruktionen.
Ne? Okay, aber das geht hin und zurück,
Systeme sind schon lange aus der Mode gekommen. Die neuen Satellitensysteme haben alle auch einen Satelliten-Uplink.
Okay. Und im Flugzeug logge ich mich ins WLAN ein einfach.
Im Flugzeug, die innere Verteilung läuft über das WLAN, gibt es ein Gerät, was die Verbindung nach außen herstellt, das ist dann das Mobilteil und intern wird es dann mit WLAN verteilt.
Es haben doch alle immer noch irgendwie höllische Angst davor, dass du dein Handy beim Start nicht ausschaltest und sowas.
Nee, das ist nicht mehr so. Nee. Das ist ja, inzwischen sind sie da locker.
Wenn es kein Note 7 ist.
Ja, genau. Das wird also
beim Start und bei der ersten Steigflugphase sagen sie noch Elektronik abschalten.
Ja, oder Flugzeugmodus. Also früher war das so, man musste alles immer ganz abschalten. Jetzt sagen sie, schalten sie ihr Gerät in den Flugzeugmodus.
Hängt aber auch von der Airline ab.
Ja.
Es gibt Airlines, die einem den Betrieb eines Handys im Flugzeugmodus noch immer komplett verbieten.
Ah, okay, interessant.
Du musst eigentlich ja auch E-Books abschalten, ne? Also wenn man alles abschalten muss.
Eigentlich auch, so gedacht, weil auch E-Books WLAN eingebaut haben.
Was ich aber interessant finde, dass sich gerade US Airlines, bin ich mit einigen geflogen jetzt neulich zufällig, die sparen sich halt die Displays in den Sitzen und statten sozusagen ihr Flugzeug mit WLAN aus und dann kann man auf die interne Videodatenbank mit seinem eigenen Tablet oder Smartphone zugreifen und loggt sich ins WLAN ein, hat kein Internet, kann aber sich die ganzen Videos streamen, die da haben.
In Bussen war das auch so, also Postbus zum Beispiel hatte das, dass du dann intern quasi nur auf so einen Server zugreifst im Bus.
Genau.
Und da dann die Videos streamst. Ja.
Und eine Airline, ich glaube, es war Alaska oder so, die hatten sogar ein kostenloses Internet. Also man konnte entweder ganz viel Geld bezahlen oder man konnte so ein kostenloses Internet benutzen, was halt, das nannten die für Messenger. Also die haben gesagt, Internet für Messenger, aber es war natürlich ein Internet mit einer halt ganz geringen Bandbreite. Du konntest aber auch theoretisch alle Sachen machen. Und vermutlich hat das eben genau mit diesem Problem zu tun, dass die aktuelle Technik einfach noch viel zu geringe Bandbreite hat. Ne?
Ja, und dann kommt noch ein Problem dazu. So ein Flugzeug hat 100 Sitzplätze oder mehr womöglich und ganz viele Nutzer. Mhm. Und die müssen alle gleichzeitig versorgt werden, weil die alle nach der Startphase erstmal ihre Handys rausholen, ja, Facebook checken und so weiter. Klar, ja. Und da muss ich dann auch Bandbreite zur Verfügung stellen und über einen Satelliten wird es dann schon echt eng.
Auf jeden Fall. Deswegen versuchen sie es mit solchen Programmen, auch mit den hohen Preisen vermutlich einigermaßen auszugleichen, weil sonst, wenn sie es einfach anbieten...
Das können sie doch machen wie beim Einsteigen, erst Reihe 11 bis 21. Ja, genau.
Aber jedenfalls diese neue Technik, wie heißt denn die überhaupt? Hat die einen Namen, also diese neue Technik, die du beleuchtet hast?
Ja, EAN, European Aviation Network, ist von der Telekom, Nokia, Thales, Inmarsat. Da liefert so jeder einen Teil der Technik zu. Die Telekom, die Internettechnik, Nokia, die Basisstationen, Thales, die Technik im Flugzeug und Inmarsat, die Satelliten. Mhm. Und das alles zusammen gibt dieses Gesamtsystem, das im Vergleich zu dem, was wir jetzt in Flugzeugen haben, doch erheblich leistungsfähiger sein wird.
Und wenn ich, also falls das dann verfügbar ist, wählt sich mein Handy dann automatisch in dieses LTE-Netz ein? Es ist ja ein modifiziertes LTE-Netz.
Das Handy bucht sich einfach ins Bord-WLAN ein.
Ins Bord-WLAN, okay.
Also und ist nicht wie direkt. Die das dann abrechnen, ob die das kostenlos zur Verfügung stellen oder was das dann kostet, zu welchen Konditionen das ist, das hängt dann von der jeweiligen Airline ab.
Ah, okay. Und gibt es das, so vergleichbare Systeme, gibt es das schon in anderen Ländern?
Gibt es durchaus. Also vergleichbar, kombiniert Boden und Satellit. Gibt es in den USA allerdings nicht auf dem technischen Niveau, weil LTE erhebliche Vorteile hat. LTE ist halt eine Technik, die von vornherein auf All-IP ausgelegt ist, das heißt auf schnellen Internetzugang. Mhm. Und wenn ich UMTS-Technik nehme, die UMTS-Technik ist nicht auf IP-Anwendungen optimiert und ist deswegen
auf Voice,
ist eher auf Voice getrimmt, liefert auch Internetdienst, aber die dann halt mit einer hohen Latenz.
Okay. Aber wann ist denn das denn überhaupt so weit?
Ja, das ist eine gute Frage.
Soll dieses Jahr noch in Betrieb gehen und soll nächstes Jahr dann voll ausgebaut werden.
Ach so.
Okay. Ja, cool. Man braucht europaweit rund 300 Basisstationen. Damit deckt man alles ab, weil die Flugzeuge fliegen 10 Kilometer hoch. Mhm. Und da habe ich eine optische Reichweite, also einen Horizont von 400 Kilometern. Mhm. Und so eine Basisstation deckt dann roundabout 150 Kilometer Radius ab. Das heißt, alle 150 Kilometer brauche ich nur eine Basisstation.
Und sind dann diese Basisstationen, es gibt ja, also wenn so ein Flugzeug über Europa fliegt, dann muss es sich ja auch immer über Funk, ich weiß nicht, wie diese Stationen heißen, man muss sich über Funk melden bei so Stationen und ist da dann auch direkt, wäre ja praktisch da dann direkt die Netzstation sozusagen mit einzubauen oder sind das einfach irgendwelche ausgerechneten Orte?
Das sind schon speziell festgelegte Orte. Das sind keine bestehenden LTE-Netze, sondern das ist ein neues LTE-Netz. Mhm. Das ist auch auf einer speziellen Frequenz funkt. Das sind keine LTE-Bänder, die für einen terrestrischen Betrieb freigegeben sind, sondern Satellitenbänder. Mhm. Das heißt, die brauchen da schon Sonderanfertigungen für die Mobilteile. Die bringen auch mehr Leistung. So ein Handy funkt mit einem Viertel Watt im LTE-Band. Ach, klar, und diese Geräte funken mit 5 Watt, einfach weil sie auch viel höhere Entfernungen überbrücken
müssen. Ja, klar. Was ergibt sich dann für eine Bandbreite theoretisch?
Über 75 Megabit.
Pro Zelle?
Pro Zelle.
Okay.
Und die Zellen sind natürlich auch wieder sektoriert. Mhm. Das Ziel ist, dass nur ein oder zwei Flugzeuge pro Zelle da sind.
Gut, aber das reicht ja, also wenn ich mir vorstelle, dass das ganze Flugzeug Netflix guckt oder so, da wird es dann doch eng. Ne? Also es ist noch nicht so richtig maximal zukunftssicher. Ne? Aber
da
ist
auf jeden Fall die Tarife möglicherweise für sorgen, dass nicht das ganze Flugzeug Netflix guckt.
Mhm. Aber wenn man sieht, dass
eigentlich will man das doch, oder?
Eine LTE-Zelle versorgt einen ganzen ICE. Okay. Da sitzen 800 Leute drin. Das ist ungefähr, so ein ICE entspricht ungefähr einem Airbus A380 von der Passagierzahl her. Reicht auch.
Und wenn du es mit einem Offline-Streaming-Dienst kombinierst halt noch?
Ja, aber ich finde, das ist alles nicht zukunftsgerichtet, sondern ich will immer Internet haben und immer ganz schnell und immer ohne. Ja, ich finde, das ist alles total altmodisch, diese Begrenzung und so weiter.
Dann musst du in die Halbleitertechnik gehen und so 200 Gigahertz Halbleiter entwickeln, die dann genug Bandbreite haben und noch so weit funken. Es gibt halt auch so ein bisschen physikalische Beschränkungen.
Ja, klar. Naja, aber es ist schon in anderen Ländern schon auch das. Deutschland, das ist jetzt ein anderes Thema, das ist ja auch immer diese Glasfaser.
Das wird da so. Gigahertz kommt man dann auch nicht so weit, weil dann die Luft schon anfängt zu dämpfen, der Wasserdampf, klar.
Aber die Abdeckung ist dann in ganz Europa, oder?
Jein. Die ganze EU, inklusive Schweiz und Norwegen. Mhm. Allerdings nicht bis zum Nordkap, das hört irgendwo vorher auf, weil da oben kaum mehr Flugverkehr ist. Was auch fehlt zwischendrin, sind die Nachfolgestaaten von Jugoslawien, die nicht in der EU sind. Da ist auch nochmal ein kleines Loch dazwischen. Und natürlich über Meer. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Flieger von Irland nach Portugal fliegt, dann wird er meistenteils außerhalb dieser Abdeckung fliegen. Einfach weil es nicht weiter als 150 Kilometer aufs Meer rausreicht. Lüge über der Nordsee, über Mittelmeer teilweise.
Gibt es irgendwelche Ideen da, Offshore-Anlagen?
Wollte ich gerade sagen, oder irgendwelche Bojen damit auszustatten.
Ja, oder alte Ölplattformen.
Die Frage hat sich mir auch aufgedrängt und der Betreiber sagt, darüber haben wir bis jetzt noch nicht nachgedacht. Oh, aber interessanter Vorschlag.
Naja, es gibt ja noch die Windparks, da kann man ja oben so eine Antenne drauf
bauen. Genau. Ja, genau. Und man hat auch gleich den Strom, man muss dann nicht noch einen Stromanschluss legen. Ja, aber perfekt.
So ein Offshore-Windpark könnte tatsächlich für solche Anlagen ein Standort sein.
Mhm. Ja, haben wir das Problem auch gleich gelöst hier in Ablenk. Ja, fein, interessant. Nie von gehört bislang. Details natürlich in CT. Ja. So, und jetzt kommt Hannes noch mit einem Handy, mit einem Gerät, was für viel Furore gesorgt hat, was man jetzt noch nicht sieht, aber sobald er das Display anschaltet, dann seht ihr gleich,
dass das soll ich mal hier freiräumen.
Schon krass.
Also es ist eins von vielen Smartphones natürlich erstmal. Außer, man sieht das Display. Es hat das Xiaomi Mi Mix, eine Firma, die offiziell immer noch
Xiaomi,
genau.
Die gerade für sehr viel Furore sorgt.
Die in China zwischenzeitlich mal auf Platz 1 der Smartphone-Verkäufer war. Jetzt ist er abgerutscht. Und die
wackelt halt so am Tisch, dann wackelt das
unter der Detailkamera. Dort Geräte verkaufen, aber man kriegt die Geräte manchmal über Importeure oder eBay oder ganz zwielichtige Shops.
Und beim letzten Mal war doch auch Xiaomi mit dem Staubsaugerroboter am Start. Also die wollen das neue Apple
Staubsaugerroboter. Dann jetzt letztens habe ich entdeckt, die haben auch so Smart-Lichter, so farbige, so wie Philips Hue. Die
haben sehr gute Fitness-Tracker, die sehr beliebt sind, weil sie so billig sind.
Also die dringen eigentlich in alle Gebiete der Elektronik vor und wollen so ein bisschen wie Samsung sein zum Produktfolio. Und das Geile an dem Gerät ist halt, das Display hat halt einen winzigen Rand nur noch. Also eigentlich das, wo man designtechnisch hin will.
Und man muss sagen, das sah jetzt ich habe gerade auf unser Display geguckt, wo man sozusagen gesehen hat, wie das für euch aussieht. Ja. Ich finde, es sah auf dem Display gar nicht so wahnsinnig aus, aber müsst ihr mir recht geben, das sieht in Real Life schon extrem ungewöhnlich aus.
Wenn ein Foto drauf ist, finde ich,
Also aber auch das, oder? Findet ihr nicht? Das sieht schon sehr anders aus, also durch den schmalen Rand. Das hat schon was sehr Futuristisches.
Also es gab auch noch Werbebilder, wo das halt so aussah, als wäre da wirklich überhaupt kein Rand mehr. Aber das ist auch nicht der Fall, das stimmt so nicht. Es ist schon noch eindeutig zu erkennen, das Gehäuse und so weiter. Mhm. Aber es ist halt irgendwie so noch weniger Rand hat man bislang bei einem Handy nicht gesehen.
Und wir haben die Frontkamera unten.
Genau, also der einzige Rand, der dicker ist halt unten.
Ja.
Und da ist auch die Frontkamera drin, was erstmal total nervig ist, weil man irgendwie immer von unten fotografiert wird.
Genau.
Da hat man eigentlich immer ein Doppelkinn. Ja. Aber man kann natürlich das Gerät umdrehen.
Wir hatten
ein Doppelkinn. Und dann kannst du es ganz normal
selfies machen. Gut. Halt so. Okay.
Vielleicht halten wir es immer verkehrt rum.
Ja.
Es ist ansonsten auch ziemlich quadratisch.
Die Bedienungsanleitung war chinesisch.
Also es ist krass schwer und krass groß.
Es ist halt ein richtiges Tablet, ne? Also es ist schon auch von der Hardware her, es ist High-End.
Wie viel Zoll sind das?
Das sind 6,5. Und 6,5 oder 6,4?
Und das Müssen iPad Mini sind?
8,
also geht schon ein bisschen in solche Dimensionen. Aber
ja, wie so ein E-Book-Reader, ne? Nur länger.
Stimmt.
Quasi, ne? Und also anderes
extrem
Format.
Schwer, oder?
Es geht. Oder knapp über 200 Gramm. Also da gibt es noch andere Geräte.
Ja, gut,
man täuscht sich oft von der Größe. Also das Verhältnis Größe-Gewicht hat oft was damit zu tun, wie schwer man das Gerät empfindet.
Ja, okay.
Schon ziemlich
Mix designed by me.
Genau.
Oh, das ist so hässlich mit diesem
nochmal Detail. Das ist echtes Gold. Das ist echtes Gold. Ja. Und das ist auch nur in der Version mit 256 GB und 6 GB RAM.
Können wir nochmal einmal Detailkamera haben?
Also es ist vergoldet.
Es ist vergoldet, ja.
Also das sieht,
aber es ist nicht Gold angemalt.
Das ist so wie dieser Billo.
Ja, bling bling halt.
Donald Trump
schick.
Also dieser McDonalds.
Und wenn du die preiswertere Version mit 128 GB kaufst, dann ist das nicht der Fall.
Dann ist Platin oder was? Nee. Und hast du schon mal geguckt, wenn es runterfällt, ob es auch besonders schnell kaputt geht, wenn der Rahmen so dünn ist?
Das wollte ich gerade sagen. Das
kann man nicht sagen eigentlich, ne?
Ich glaube, es springt genauso schnell wie alle anderen.
Okay.
Meinst du? Aber ich habe es nicht ausprobiert.
Gibt es da, das wollte ich dich schon immer mal fragen, bei diesen Samsungs, die dieses Edge-Display haben, da haben ja alle geunkt dann immer, haha, damit es gleich drauf fällt und kaputt geht. Gibt es da Rückmeldungen, dass da öfter was kaputt geht?
Gehen auch genauso schnell kaputt wie alle anderen. Also auch die iPhones und wenn du ein iPhone runterfallen lässt, dann ist es auch im Eimer. Je nachdem, wie es auftrifft, das ist total schwer.
Also die Wahrscheinlichkeit wird nicht so viel größer, weil man ja nie weiß, wo die
aufprallen. Es kommt auch an, wie stark die Scheibe unter Spannung steht. Ja. Also wir hatten auch schon Modelle, wo die Scheiben auf einmal ohne Grund gerade bei Sony-Geräten gesprungen sind in der Tasche. Man kann es schwer nachvollziehen. Und wir haben auch schon oft überlegt, ob wir das mal in den Test einbeziehen können. Aber es ist so schwer nachvollziehbar, in welchem Winkel die rauffallen. Manche haben halt eher Probleme, wenn sie seitlich fallen. Manche haben eher Probleme, wenn sie glatt fallen. Und es ist nicht wirklich darstellbar, aber man kann halt sagen, dass alle modernen Geräte damit da zumindest anfälliger sind. Egal auch, also es gibt ja dieses Gorilla-Glas, womit immer alle werben. Und das ist schon ziemlich kratzfest, aber im Endeffekt kriegst du es alle kaputt.
Also mein S7 ist mit Hülle runtergefallen. Also nicht mit der Hülle, sondern mit einer etwas einfacheren Hülle. Und es ist jetzt nicht so wahnsinnig.
Es klang gerade schon so, als
würde das habe ich noch lange nicht. Und hier einmal nochmal Detailkamera. Hier kann man sehen, dass sich. Kann man das sehen? Hier unten?
Naja, gut, der Schaden hält sich in Grenzen.
Nein, wir können es nicht sehen. Da jetzt.
So. Man sieht hier, dass sich ein bisschen von dem. Also, es ist nicht der Displaybereich, trotz Hülle. Und es ist schon alles sehr empfindlich, muss man schon sagen.
Aber auch schick.
Gut, aber hier ist glücklicherweise genau in dem Bereich, wo sozusagen kein Display ist, sondern ist zwar auch Glas, aber das kann man auch wohl nicht so einfach reparieren. Sondern das,
apropos Display.
Ja.
Also das Mi Mix, das hat ein Display von 17 zu 9, was halt total ungewöhnlich ist.
Aha.
Und eine Auflösung von, glaube ich, 2048 mal 1080. Das geht darum, dass hier unten die ganzen Tasten, die Android-Tasten, sind natürlich aufs Display ausgelagert, wie man es jetzt halt bei vielen Geräten kennt. Und das, was übrig bleibt, was angezeigt werden kann, sind dann halt 16 zu 9 in Full HD.
Das heißt, auch wenn ich ein Foto anzeige,
dann siehst du es in Full HD,
dann gehen die Knöpfe weg.
Wenn man ganz penibel ist, hat das allerdings auch keine Full HD Auflösung, weil die Ecken sind so abgerundet im Display und da gehen ein paar Pixel noch verloren. Ja, aber fällt niemandem Full auf HD und spielt doch eigentlich überhaupt keine Rolle.
Mal gucken, ob dann. Ah ja, genau, dann gehen die.
Dann kannst du es auch aufziehen.
Ja, aber die Knöpfe gehen
nicht weg. Also Kino guckt sich gerade ein Foto an, aber es ist dann halt in Full HD.
Aber wie gesagt, die Knöpfe sind nicht weggegangen.
Genau, die werden weiterhin angezeigt.
Aber Full HD ist doch eigentlich sowieso ein 16 zu 9 Format, was wir so
genau, dann hast du 16 zu 9,
wenn du mehr als Full HD, genau.
Ja, genau. Ja, ansonsten halt mega schickes Display, auch wenn es ein LCD ist, halt nicht ganz wie OLED, ne? Und auch nur Full HD-Auflösung. Manche Leute stört es vielleicht, aber an sich reicht.
Christoph und ich haben gerade beide gedacht, haben beide erstmal OLED gedacht, weil das aus einem großen Farbraum.
Das war also ein HDR-Bildchen, was du da hattest, ne? Also so, das war so ein, also das Foto, was du da hattest,
das ist darauf getrimmt, dass es schick aussieht.
Kontrasten, genau.
Also man muss aber generell auch sagen, die OLEDs und LCDs, die kommen immer technisch immer weiter aufeinander zu. Also die OLEDs sind ausgereift in dem Sinne, dass sie halt so hohe Auflösungen zeigen, dass solche Effekte wie Pentile Matrix oder so nicht mehr negativ auffallen. Und die LCDs wiederum zeigen immer höhere Kontraste und vor allem immer bessere Farben an halt. Und kommen nicht in die Region wie OLEDs halt einfach, das wird auch technisch wahrscheinlich nie der Fall sein, aber sie kommen immer weiter aufeinander zu, sodass es halt immer weniger eine Rolle spielt, zu was du greifst. Zumindest im High-End-Bereich ist es so.
Ja, klar.
Und ja, sie sind beide halt super schick mittlerweile. Auch ein Gerät mit USB-C, allerdings auch nur mit Datenübertragung USB 2.0.
Und Kamera, wie gut ist die Kamera?
Kamera ist sehr, sehr gut, aber nicht so gut wie beispielsweise das S7. Kann ich beruhigen, Kino. Also es sind so die Details halt so einfach. Wenn man halt wirklich nochmal genau reinguckt, so ist es nicht ganz so schick. So, du erkennst nicht ganz so viele Details. Der Kontrast ist manchmal nicht ganz so gut, wenn es dunkel wird, in der Dämmerung, Rausch ist ein bisschen schneller als so die wirklich richtig, richtig guten Smartphone-Kameras.
Wie teuer ist die Karre?
Geht so ab 770 los, allerdings dann mit 128 GB schon. Man muss ein bisschen gucken, wo man kauft. Also das ist ein Problem. Das Gerät ist nicht offiziell in Deutschland erhältlich. Deswegen musst du über spezielle Händler gehen. Die machen dir auch eine deutsche ROM rauf und auch die Google Play-Dienste, die normalerweise nicht installiert sind. Ah ja,
interessant, okay.
Garantie, Gewährleistung ist auch so ein Ding. Musst du gucken, was dir der Händler gibt halt. Du kommst halt kaum an den Hersteller ran. Allein schon, weil er hier nicht offiziell verkauft.
Also schon sehr speziell und sehr, sehr speziell. Luxus.
Also es ist wirklich was für Early Adopters. Da ist High-End-Hardware drin, aber es ist halt wirklich was für jemanden, der auch mal irgendwie angesprochen werden will, weil er irgendwie ein besonderes Handy hat, was halt nicht alltäglich also ist.
Wir haben übrigens im Heft auch einen Kurztest vom Honor 6X und das kostet nur 250 Euro.
Ja.
Und ich muss sagen, dass das wenig offen lässt. Also das kann eigentlich genauso viel wie mein High-End-Android-Telefon.
Ja, es sind die, also größtenteils gebe ich dir recht, du hast das Gerät Details, auch getestet.
Aber ich meine, früher war es
sind die
so,
Details, ja genau.
Aber früher war es so, da hatten die billig Androids, hatten zum Beispiel alle kein Full-HD-Display.
Es hat richtig wehgetan.
Genau, das war richtig krümelig, du hast, es hat geruckelt.
Allerdings muss man berücksichtigen, dass seine normale Brille auch im Golf von Mexiko schwimmt.
Ja.
Die Displays sind super geworden.
Nee, ich habe Kontaktlinsen drin.
Also, dass du da toleranter geworden bist.
Ja. Das halt, ne? Oh, das ist super.
Ja, also ich denke halt auch immer bei unseren Tests, wir testen doch da unter Idealbedingungen, auch mit den Kameras. Und dann, oder auch eben mit der Darstellung. Und dann brauchst du es eigentlich nur, um ein paar Fotos der Familie zu zeigen und sitzt dann da irgendwie möglicherweise unter einer blendenden Deckenlampe. Also
auf jeden Fall. Wir testen halt auch für technikaffine Leute. Für Leute wie wir.
Aber ich finde, es hat sich da schon was verändert.
Auf jeden
das
Fall.
Ist vor
ja, auf
3, 4 Jahren waren die Billighandys, die waren richtig scheiße.
Klar.
Also die Spreizung zwischen gut und schlecht.
Ich
und
fand jetzt ja das Nervigste, dass sie früher oft so von der von den Treibern, würde ich das jetzt an meinem Windows-Rechner sagen, so schlecht gepflegt waren. Ich
auf jeden Fall.
Ich hatte ewig Probleme zum Beispiel immer, dass sie das WLAN sich nicht automatisch wieder eingeloggt haben. Irgendwo und so. Lauter so kleine
Nutzprobleme,
die einen wahnsinnig gemacht haben. Und das ist heute, also es gibt es bestimmt auch noch, würde
ich sagen. Ja, aber um es trotzdem abzurunden, also das stimmt und zu 90% würde ich den Leuten halt solche Geräte empfehlen mittlerweile, weil alles funktioniert und du die nächsten 2 bis 3 Jahre glücklich bist damit.
Ja, und ich meine, du sagst jetzt 700 Euro, ne? Und
Honor 6X, gut, das ist ja von
250 Euro.
Das ist von gut und böse, aber dein S7 zum Beispiel kriegst du ja mittlerweile für 560.
Ja,
und für jemanden, der sich für Technik interessiert und den halt manches auch nervt, einfach weil es nicht perfekt ist, weil es doch mal ruckelt oder sowas, auch Leute, die sich halt irgendwie High-End-Rechner zusammenbauen und so weiter, kann ich halt sagen, da lege ich gerne 250 Euro nochmal drauf.
Ja, ja, würde ich auch
machen. Halt die geilste Kamera zu haben, um das geilste Display zu haben.
Ja, ja,
ne?
Sicher, aber also alle anderen
ist nicht, diese Geräte sind nicht obsolet.
Nee.
Aber für die meisten anderen kann man halt sagen, oder hol dir das Gerät halt, das Modell vom Vorjahr halt, ne, das Vorjahresmodell, da bist du glücklich mit und das hält auch lange. Und solange es noch ein paar Sicherheitsupdates bekommst und so, ist alles in Ordnung. Das Ding brauchst du dann da sowieso nicht, weil du damit ganz andere Sorgen hast.
Ja,
da hast du auch nochmal eine spezielle Software drauf. Du kannst halt die Spezial-Apps von Xiaomi, die haben eine eigene Bedienoberfläche für Android, die heißt Emotion UI.
Emoji.
Genau.
Ja, okay.
Die foltern dann aber auch mit ihren Bezeichnungen.
Das ist für Leute, die was ausprobieren wollen und halt irgendwas Geiles haben wollen, was auffällt und was irgendwie mal wieder schick ist. Und ich finde es auch faszinierend und ich freue mich auch auf den MWC und aufs nächste Galaxy, aufs nächste iPhone, weil halt alles in die Richtung läuft, dass halt die Displays randlos werden und es sieht gut aus. Es hat auch so einen Effekt, Mann, ich hänge hier irgendwie gerade an meinem Mikrofon.
Hast das da drum gewickelt dann
drauf. Es hat halt auch so ein bisschen so einen Effekt wie so riesige Fernseher, dass es so ein bisschen ins Display reinzieht, gefühlt halt. Es hat technisch wenig Vorteile, aber trotzdem ist es einfach cool und es macht Spaß.
Ja, das ist so Science-Fiction, ne? So genau. Science-Fiction-Filme, wo Leute so eine Glasplatte haben, die komplett Display sind und die dann so vom so werden Handys jetzt.
The Expanse hatte ich ja schon mal hier angesprochen und das ist auch so.
The Expanse.
Ja, stimmt. Expanse. Die haben halt auch so nur noch so ein Glasgerät halt, was nur noch Display ist. So. Und in die Richtung läuft es halt schon und es ist wieder so ein
vielleicht
kleines Stück Zukunft.
MWC.
Halt, so.
Ja, apropos Zukunft, wir haben noch 2 Minuten, um nochmal kurz anzusprechen, Android Wear 2.0 ist draußen. Ich hatte gerade schon am Anfang darüber geredet, ob ihr gerne über Android Wear und Smartwatches diskutieren wollt, aber ihr habt mir dann alle eure altmodischen
ich will da trotzdem drüber diskutieren.
Legacy Watches gezeigt. Genau. Also Android Wear 2.0 ist raus, ist alles ein bisschen schneller geworden, aber so ein richtiger Erfolg sind Smartwatches nicht. Und vor allem Apple scheint aus irgendwelchen Gründen diesen Markt zu dominieren. Ich habe gerade gelesen,
also können wir ganz kurz
80%
sagen, was
Prozent,
ist überhaupt jetzt?
Dass Apple mit, wollte ich kurz sagen, Apple mit der Apple Watch 80% Marktanteil hat.
Ja. Also so, das ist auch mein Gefühl gerade bei den Android-Geräten.
Beziehungsweise 80% des Umsatzes, der mit Smartwatches gemacht wird, wird mit
Apple Watch. Ist nicht ganz belegt, weil die ja immer nicht genau Zahlen sagen, richtig. Aber so in die Richtung geht's, ja. Mhm. Ja, Android Wear 2.0 so richtig vom Hocker gehauen hat es einem nicht. Also man hat jetzt halt eine Tastatur auf dem Display zur Not, man kann Buchstaben zeichnen und man hat Standalone-Apps halt, die ohne Smartphone halt funktionieren.
Und den Play Store auf der Watch.
Ich bin nicht so ein großer Fan von Smartwatches auch, allerdings habe ich eine Zeit lang eine Apple Watch getragen, die ich furchtbar hässlich finde. Und es ist halt immer, also diese Updates, die da kamen, die mussten sein. Ich meine, das ist jetzt 3 Jahre her, als die Systemversion raus ist und jetzt kommt erst die neue Hauptversion. Und es ist was, worauf die Leute, die eine Smartwatch haben, gewartet haben, glaube ich. Mhm. Und das war auch nötig. Aber es ist nichts dabei, wo man dann denkt, jetzt geil, so jetzt treibt es mal wieder die Smartwatches voran, jetzt kommen mal wieder ein paar neue Kunden oder so. Sondern es ist halt, der Markt wird nicht größer dadurch. Ne? Und es sind echt keine coolen Ideen. Es gibt bestimmt irgendwelche geilen Ideen, die da draußen irgendwo schwirren, was man mit den Dingern machen kann. Aber die kommen irgendwie nicht auf die
Uhren. Es gibt bestimmt tolle Apps dafür.
Ja. Apple zum Beispiel hatte ja ein ganz ungewöhnliches Konzept, hat nicht die Masse überzeugen können.
Kaputt offenbar. Gekauft wurde.
Ich hätte noch eine Frage zu dem, kann man denn bestehende Uhren updaten auf das 2.0? Oder
nicht alle? Das ist auch der Gag. Also bislang war es ja immer eigentlich Politik, dass alle Uhren halt die neue Version bekommen. Ja. So. Es war nicht ganz die Wahrheit, aber so sollte es sein. Und jetzt fängt halt die Fragmentierung an, genauso wie bei den Smartphones, dass ein paar Geräte genannt werden und ein paar ist es unsicher und bei ein paar kannst du es gleich vergessen.
Naja, die Hardware-Ausstattung ist aber auch natürlich extrem beschränkt, ne?
Hat sich aber nicht viel getan. Google hat ja extra versucht, dieses Problem, was sie bei Handys haben, mit der Fragmentierung und die einen kriegen es, die anderen kriegen es nicht und das läuft da, das läuft da. Wollten sie bei den Smartwatches nicht machen, deswegen haben sie den Herstellern auch verboten, da einen eigenen die Oberfläche so umzubauen. Deswegen sehen die alle gleich aus, fast gleich aus von der Bedienung, also von der Bedienoberfläche. Aber trotzdem sind die allerersten Android-Watches, wie zum Beispiel die erste LG, die hieß ja, glaube ich, einfach nur Watch. Die kriegt keinen Android-Wear 2.0, sondern Faustregel ist, alle, die rund sind, das ist sowieso der Trend, dass die alle rund sind jetzt, und die ein Bedienelement haben an der Seite, weil das hatte die LG Watch auch nicht. Also du brauchst sozusagen so eine Drückerkrone heißt das, ne?
Ja,
so
je nachdem, du kannst es, glaube ich, auch als Knopf umsetzen. Das ist
genau,
auch
erlaubt, also ein Knopf und rundes Display. Ja. Ich meine, es gibt auch rechteckige.
Ja, ich glaube, jetzt wir wollten es ja kurz halten.
Ja. Wir wollten euch nur darüber
informieren. Wusste ich jetzt sowieso schon nicht vom Hocker hauen.
Das ist schon halt irgendwie ein netter Querschnitt hier. So. Also wenn zwei CT-Redakteure schon wenig dafür interessieren, einfach was ja legitim ist, dann heißt es halt auch, dass es irgendwie, für mich sind es so ein bisschen wie Tablets. So. Ein paar Leute haben es halt und wissen, wofür sie es benutzen, aber es ist nicht so, dass du richtig geil bist, dir endlich mal wieder ein neues Tablet oder ein neues Smartwatch zu kaufen, weil halt sowieso keine Innovation
ist. Dazu müsste man ja, als erstes habe ich immer so das Gefühl, Sport machen. Und das ist zum Beispiel
das schon ist der einzige Knackpunkt. Ja. Genau. Also diese
Smartwatch muss man Sport machen.
Naja, was macht man sonst mit der Smartwatch?
Du holst deine Benachrichtigung. Du musst dein Handy nicht immer
aussehen. Ich habe den ganzen Tag genug Benachrichtigungen.
Ja, das geht mir auch so.
Ich lege mein Handy mal weit weg.
Ja, die Leute, die das gut finden, die sagen, ich brauche mein Handy nicht mehr aus der Tasche holen, sondern
ich habe das schon verstanden. Also.
So, ich erkläre dir jetzt nochmal, was ist mein.
Danke, Onkel Keno.
Ja, man genießt es aber auch einfach mal, wenn man eine Möglichkeit hat, Christoph was zu erklären.
Ja, das ist verdammt selten.
Der seid total gemein. Nein, stehe ich wieder als Opa da, der keine Smartwatch haben
will. Weil du alles weißt. Das ist ein bisschen problematisch. Okay, nee, das ist doch ein schönes Schlusswort. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Schreibt uns Mails an uplink@ct.de.
Und schickt keinen Elektroschrott.
Schickt, wenn ihr geile Deko-Ideen habt, die wir hier mal auf den Tisch stellen sollen, auch leihweise, schickt uns das gerne her. Freuen wir uns drüber.
Oder alte Brennstoffzellen oder so. Auch
bloß auf
so ein Castor-Behälter. Genau. Und schönes Wochenende und Boridou.
Tschüssikowski.